So, für die, die mich nicht kennen, ich bin Knut Adler, ich bin Pastor und Jugendbildungsreferent des Landesjugendwerkes des BFP Niedersachsen, das heißt, das ist der Dachverband für alle Kinder- und Jugendarbeiten des BFP hier oben in Niedersachsen und komme aus dem Christuszentrum Braunschweig, da wo Sibylle auch herkommt. Ich bin seit 1979 dort, habe ich mich für Jesus entschieden. Ich komme aus einem nichtchristlichen Elternhaus und bin durch ein persönliches Erlebnis, durch einen Straßeneinsatz zum Glauben gekommen. Und Sibylle hatte mich angerufen, mich gebeten, hier vielleicht mal den Gottesdienst mitzugestalten. Und ich sage bewusst mitgestalten, weil das ist ein Stück weit auch mein Thema. Ich habe lange überlegt, über was ich spreche und hatte letzten Sonntag schon meine Predigt fertig. Und dann hat Sibylle angerufen, ja, aber es ist so Abendmahl und es muss auch noch mit eingebaut werden. Ich sage, okay, machst ein Teaching über das Abendmahl. Ich überlege, Teaching über das Abendmahl ist echt lang, weil das Abendmahl ist vom Passafest her eine ganz lange Geschichte. Und das würde ich gerne machen, aber das reicht nicht für eine halbe Stunde. Da brauche ich mindestens eine Stunde zu. Und wenn ihr manchmal einladen wollt, um über das Thema zu sprechen, bin ich gerne bereit dazu. Ich denke, dass euch dann die Augen und Ohren übergehen, was das Passafest, das Abendmahl überhaupt bedeutet. Was für eine geschichtliche Grundlage das überhaupt hat. Ich bin darauf gekommen, weil meine Frau mal zu mir gesagt hat, wir hatten eine Familienzellgruppe und meine Frau zu mir gesagt, nun, ich möchte mal das Passafest so feiern, wie Jesus das gefeiert hat. Oh, wie hat denn das eigentlich gefeiert? Und dann habe ich in einer messianisch-jüdischen Gemeinde in Hannover angerufen, die haben mal die Haggadah geschickt, den Seder-Ablauf, wie man das Passafest heute unter jüdischen Christen feiert. Das waren 16 DIN A4 Seiten. Ich habe gesagt, okay. Und habe mich dann so eingelesen. Das ist hochinteressant. Das ist viel, viel, viel mehr als nur ein kleiner Becher Wein oder Saft. Und so ein kleines Stück Brot. Es geht um eine Ganzheitlichkeit. Es war ein Familienfest, das mit der Familie gefeiert wurde und wo Jesus gesagt hat, mich hat herzlich verlangt, mit euch das Mahl zu halten. Und er hat es am grünen Donnerstag gefeiert, eigentlich einen Tag vor dem Passafest. Warum? Weil am Passafest, am Karfreitag, am Samstag wurden die Lämmer geschlachtet um 9 Uhr. Jeder jüdische Mann ist zum Tempel gegangen. Es war das einzig jüdische Fest, wo die Männer, halt die Familienväter, ihr Lamm geschlachtet haben. Und dann mit dem geschlachteten Lamm nach Hause gegangen sind und in den Häusern das Fest gefeiert haben. Um 9 Uhr, nee, 3 Uhr nachmittags, 15 Uhr nachmittags, es war die 9. Stunde. Genau in der 9. Stunde hat Jesus seinen Geist aufgegeben. Dann, als die Lämmer geschlachtet worden sind, hat gesagt, Vater, in deine Hände befühle ich meinen Geist. Also das Lamm, was für uns geschlachtet worden ist, ist der Bezug zum Passalamm. Jetzt wäre schon mittendrin im Teaching, nicht vor. Okay, das heißt, also es ist viel, 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 viel mehr. Mit 4 Bechern Wein. Für jeder Becher Wein, den Kelch der Erlösung, den Kelch der Heiligung, den Kelch der nach Hause kommens in die Ewigkeit. Ne? Das alles haben die Juden gefeiert. Und die ersten Christen haben das 100 Jahre lang, jedes Mal, wenn sie zusammenkommen, das Passafest gefeiert. So wie Jesus das mit seinen Jüngern gefeiert hat. Nicht eben mal schnell zwischendurch ein Kelch und mal eben schnell, ja, Herr Jesus, wir nehmen dieses Mahl zu uns. Das war ein Familienfest mit der Familie Jesu. Das sind mir Vater, Brüder, Müttern, die den Willen meines Vaters tun. Das sind seine Familie. Mich hat herzlich verlangt, mit euch das Mahl zu halten. Das ist eine ganz tiefe, tiefe Familienbegegnung. Und wir sind seine Familie als Kinder Gottes. So, und das würde ich gerne euch mitteilen, aber das würde wirklich lange dauern. Wir feiern das Mahl nachher kurz. Ihr könnt mich gerne nochmal einladen. Wir feiern heute Gottesdienst und ich bin hierher gefahren, auf dem Weg hierher und bin hier so durch den Harz gedüst, ich hatte viel Zeit und habe mich an all die Situationen erinnert, die ich hier oben im Harz schon verbracht habe. Ich habe so viele Freizeiten hier gemacht, so viele Ranger-Camps, so viele Wanderungen und ich habe mich an all das erinnert, was Gott mir hier auch gezeigt hat. Es gab Zeiten hier im Harz, wo hier mein geistlicher Höhepunkt war, wo ich außerhalb der Veranstaltung in den Wald gegangen bin und habe Gott gesucht und habe zu ihm geschrien und wollte ihm begegnen. Hier habe ich meine großen Erlebnisse im Reich Gottes gehabt und bin dann wieder runtergefahren ins Tal vom Berg der Verklärung und fand den Harz immer eine besondere Aura. Dann sagen die Harze mir, aber ist alles okkult hier und ist ja ganz schlimm hier und oh, hier die Gemeinde ganz klein und wir können glauben und das kleine Lichtchen und let your light shine. Wo ich denke, okay. Eins der Erlebnisse, was ich hatte hier im Harz, war, dass ich mache Teenie-Winterfreizeiten hier und habe dann vor mir in der Vorbereitung hier in der Flambacher Mühle, in der Vorbereitung habe ich gesagt, Gott, was möchtest du? Und ich habe den Eindruck gehabt, als würde Jesus mir sagen, es ist wie auf dem Berg der Verklärung. Okay, das ist ja geil. Berg der Verklärung, Mose, Elia. Und ich habe manchmal einen recht kindlichen Glauben. Ich dachte, Mensch, das wird ja bestimmt der Hammer werden. Mose und Elia, das wird ja der Renner werden. Na gut, dann ging die Freizeit an, 8 Tage lang mit 100 Teenies, das ist auch eine lange Zeit. Und dann kam Mose nicht und kam auch Elia nicht. Und ich wurde schon ein bisschen ungeduldig. Ich habe gedacht, ja, ich erwarte hier eigentlich einen richtig geistlichen Höhepunkt für die Leute, vor allem für die Jugendlichen. Und dann war ein Abend, wo wir den Geist haben laufen lassen. Das fand ich heute Morgen sehr schön, dass ihr Freiraum gebt, dass der Geist wirken kann. So viele Gemeinden sind auf den Prediger ausgerichtet. Dass der Prediger kommt und der sitzt dann schon, noch 10 Minuten, mal lange Lobpreis, jetzt bin ich eigentlich noch ein Zeugnis, wieder 10 Minuten weg von der Predigt. Wenn wir zusammenkommen, sagt die Bibel, dann habe ein jeder etwas. Wir sind Familie und wir teilen uns mit. Die Apostelgeschichte sagt, sie hatten alles gemeinsam. Und nicht nur das Essen und die Güter und Häuser, sondern auch die Erlebnisse, die wir tagsüber haben oder in der Woche haben, die teilen wir am Sonntag mit. Gutes und Schlechtes. Und wir leiden mit und wir freuen uns mit. Das war also nicht so. Und dann haben wir einen Abend, fiel der Geist Gottes in der Flambacher Mühle. Und dann sitzt du da so mit 100 Teenies und dann ist eine Atmosphäre da, da würdest du am liebsten oben bleiben. Auf dem Berg der Verklärung. Und dann sagt meine Tochter zu mir, Papa, hier möchte ich bleiben, ich möchte nicht wieder zurück. Ich dachte, okay, das ist ja schon so ein bisschen so, wie Petrus gesagt, Herr, lass uns Hütten bauen, ne? Lass uns hier bleiben. Ne? So an. Und dann war die Freizeit zu Ende und ich muss ganz ehrlich sagen, war stinkig auf Gott. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe eigentlich mehr erwartet. Viel, viel, viel mehr. Dass du hier mehr wirkst, als ich mir das vorstellen kann. Und bin ein bisschen frustriert nach Hause gefahren. Zu Hause habe ich ein halbes Jahr später die Freizeit nachbearbeitet. Und ich hatte während des, wo ich das Gott gesagt habe, Herr, ich bin eigentlich ein bisschen frustriert, hatte ich immer ein Wort im Herzen, Morgenstern. Und ich habe gedacht, Morgenstern kommt mir irgendwie bekannt vor. Bin dann nach Hause gefahren, ein halbes Jahr später die Freizeit nachbearbeitet. Ich muss Berichte schreiben an das Landesjugendamt, was wir gemacht haben. Ich muss das auch mal so ein bisschen umschreiben. Und plötzlich habe ich mich wieder an das Wort Morgenstern erinnert. Und dann habe ich geguckt, wo steht das denn Morgenstern? Das steht in 2. Petrus 1, Vers 17. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Manchmal denke ich mir, ich möchte sein wie Petrus oder die 3 oder wegen meiner auch die 12. Und dann Jesus hier so richtig beieinander, so, oder wie Johannes, schön die Brust anlehnen und kuscheln und Gemeinschaft mit ihm haben. Ich denke, die haben es gut gehabt, wir sehen Jesus nicht. Die Bibel sagt, ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Das steht in 1. Thessalonicher. Und dann sagt Petrus, wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen. Und als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint am dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und ich habe da gesessen, ich habe gedacht, wie blöd bin ich eigentlich? Ich erwarte Mose, ich erwarte Elia. So, wir wollen immer was sehen. Das Reich Gottes muss sich irgendwo manifestieren. Und am Sonntagmorgen kommen wir zusammen und ich sage das ganz ehrlich, weil ich ja ganz oft in vielen Gemeinden auch bin und auch viele Teenie-Freizeit haben. Und dann stehst du hier als Prediger und dann bist du wieder Thomas Gottschalk der jungen Generation, der Entertainer, okay. So, und dann nach dem Gottesdienst, so wie bei Let's Dance, wo halten die Leute ihre Noten hoch, 5-5, 4-4, 3-3, ne? So wie gut deine Predigt war, wie gut der Lobpreis war. Und dann kommen die Leute und sagen, oh, war ein super Gottesdienst, oh, der Lobpreis war so gut und der Prediger so ein starkes Wort. Aber es ist mehr als das. Das Reich Gottes steht hier, der Morgenstern in unseren Herzen. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Es geht darum, was ist in mir und was bringe ich mit am Sonntagmorgen in den Gottesdienst? So, das ist ein Stück weit heute Morgen passiert. Ich habe mich darüber gefreut, kamen mehrere Leute nach vorne, die haben mitgeteilt, was in ihrem los ist. Und wir haben alle mitgebangt, wie mit deinem Bruder, der ertrunken ist, mitgelitten ein Stück weit, haben uns mitgefreut über die kühle Hand auf dem Kopf, ne? So, das ist ein lebendiger Gottesdienst. Und da steht auch, da Da steht auch, wenn ihr aber zusammenkommt, dann habe ein jeder etwas. Ihr seid jetzt ohne Pastor. Wir waren mehrmals ohne Pastor. Wir haben mehrere Pastoren in Braunschweig auch verschlissen. So, als ich mich bekehrt hatte, ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung, für mich war mein Pastor mein Hero. So, der hat in mein Leben reingesprochen, hat mir gesagt, Knut, mach das, heirate den nicht, tralala, tralala, tralala. So, der hat explizit in mein Leben reingesprochen. Und letztendlich habe ich ihm mal gesagt, weißt du eigentlich, was du für eine Vollmacht über mein Leben hast, was für eine Verantwortung? Du redest zu Leuten und die Leute hören auf dich. Und du hast eine unheimliche Verantwortung als Pastor, das Leben der Leute zu begleiten. Ich hoffe, du bist dir im Klaren darüber, was du mir sagst und ich das auch mache, dass das mein Leben beeinflusst. Und ich bin ein Stück weit in die Unmündigkeit reingekommen in meiner Gemeinde. Ich habe immer gehört, was sagen mir die Leute, was sagt mein Pastor, was sagt mein Ältester. So, manchmal ist so eine Herde so, ne? So. Die brauchen immer so einen Forerunner. So, die Durchbrecher heißt das. Die alten Schafe, die Stimme des Herrn kennen, die Ältesten. So, und denen folgt man nach. Aber viel wichtiger ist es, dass wir unsere Erfahrung mit Jesus machen, wo wir auch sind, dass wir in die Mündigkeit hineinkommen. Weil die Bibel sagt in Epheser 4, deswegen hat Gott gesetzt, Hirten, Lehrer, Apostel, Propheten, Evangelisten, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Denn dadurch erbaut sich der Leib selbst, bis wir alle hingelangen zur vollkommenen Erkenntnis des Sohnes Gottes und in die Mündigkeit hineinkommen. Was hier passiert, jeder einzelne von euch ist Reich Gottes. Und das Reich Gottes findet nicht nur hier statt. Das Reich Gottes ist nicht die Gemeinde am Sonntagmorgen. Das ist die Zusammenkunft, wo das Reich Gottes sich nochmal vollkommen ausgießt und wo der Herr nochmal vielleicht ganz besonders wirkt. Wir haben das letzten Sonntag Gottesdienst gehabt. Ich bin nur jedes vierte Wochenende bei mir in der Gemeinde. Ich bin sonst immer irgendwo anders in anderen Gemeinden. Und ich genieße das einfach, da zu sein in meiner Gemeinde, mal nichts zu machen. Nicht irgendwo einfach da sitzen mit meiner Frau. Ich liebe dann auch mit meiner Frau dann zusammen zu sein. Und das ist nochmal was Besonderes. Und wir hatten beim letzten Sonntag hatten wir über das Pfingstfest gesprochen. Nochmal im Nachhinein. Pfingsten, ich glaube, Sibylle hatte darüber gesprochen. So, Pfingsten war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Warum? Warum wurde an dem Tag der Heilige Geist ausgegossen? Warum besonders an diesem Tag? Warum waren so viele Juden aus anderen Ländern gerade an diesem Tag in Jerusalem? Es war das Fest der ersten Weizenernte. Jeder jüdische Mann hatte eigentlich die Verpflichtung, im Tempel für die Ernte zu danken. Deswegen waren so viele aus den Nationen in Jerusalem. Und das müsst ihr euch jetzt die Apostel vorstellen. Jesus ist hingegangen vor Pfingsten und hat sie angeblasen und hat gesagt, Entschuldigung, und hat gesagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Er hat sie angeblasen und hat gesagt, nehmt hin den Heiligen Geist, wartet aber in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann wurde aus diesem Blasen ein starker Wind. Und der Wind kam, erschütterte das Haus, sagt die Bibel, und es fielen Zungen auf sie wie von Feuer. Ich weiß nicht, wie das war, aber sie sprachen plötzlich in einer anderen Sprache. Warum? Damit die anderen sie hören konnten. Nicht zur eigenen Auferbauung, sondern der Heilige Geist wurde ausgegossen, damit die anderen sie in ihrer eigenen Landessprache hören konnten. Dann sprachen sie, oh, wir sind die Männer betrunken. Ich habe das einmal erlebt. Meine Tochter ist in Toronto mal umgekippt, als man für sie gebetet hat. Und dann ist sie aufgelegt, wie betrunken, wieder umgekippt. Ich habe das erste Mal begriffen, was das für ein Bild gewesen sein muss für die Menschen da. Als sie sind betrunken. Und dann sagt er, nein, wir hören sie, die großen Taten Gottes in unserer eigenen Sprache sprechen. Und dann bekehrten sich viele. Und Gott holte seine erste geistliche Ernte. Ein Erntedankfest, geistlich gesehen. Das ist wie das Passafest. Wir müssen die alten Geschichten aus der Bibel kennen, begreifen, essen, wie nachher das Brot, um zu begreifen, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Er ist die Erfüllung aller dieser Feste. Er ist das Passalamm. das geschlachtet war. Er ist das Lamm, das geopfert war, wo man mit Blut die Türen bestrich, damit der Todesengel vorbeigeht. So reinigt uns jetzt sein Blut vor dem ewigen Tod. Keine Verdammnis mehr, kein Tod mehr, das müssen wir mal begreifen. Sein Blut, das Blut, was wir in dem Abendmahl symbolisch aufnehmen, reinigt uns von dem Tod. Wir haben das heute Morgen gehört, du hast das gesagt, den Dreck, den wir uns täglich aufladen. So letztens ist eine Schwester bei mir aus der Gemeinde gekommen und wir wissen ja alle, wie wir gestrickt sind. Ich weiß jedenfalls, wie ich gestrickt bin. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Als Prediger kann ich hier zwar predigen, aber meine Frau weiß genau, wie ich bin. So, das heißt also, die kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, Knut, ich habe ein Bild für dich. Ich sage, was denn? Du bist wie ein Edelstein, den Gott immer wieder reinigt und der glänzt. Aber du packst ja immer wieder Dreck drauf. Ich wusste genau, was die meint. So, das heißt aber Gott reinigt dich immer wieder neu. Das heißt, er reinigt uns durch sein Blut. Deswegen feiern wir mal, dass der Todesengel an uns vorbeigeht. Das ist der Grund, warum wir feiern. Genau wie das Pfingstfest, der Dank Gottes an die Ernte, von wo wir leben. Wovon lebt eine Gemeinde? Eine Gemeinde lebt von Menschen, die hier reinkommen, sich hier zu Hause fühlen und sich multiplizieren. Das ist Sinn und Zweck einer Gemeinde. Die Multiplikation, der Dank für die Ernte. Deswegen hat Gott seinen Geist ausgegossen. Pfingsten. Pentakoste, 50 Tage nach Ostern, nach Pessach. Und der Geist kam, sie sprachen in einer neuen Sprache, die anderen konnten sie hören und bekehrten sich. Und ich glaube, dass Gott uns seinen Geist geben möchte, damit unser Leben Frucht bringt, damit unser Leben nicht nur hier im Gottesdienst, ein jeder habe etwas, ein Psalm, eine Lehre, eine Auferbauung, eine Zungenrede, eine prophetische Botschaft, sondern mit unser Leben da, wo wir sind, zu einem Erntedankfest Gottes wird. So, und dann sagt Paulus, denn Zungen beten, die erbauen sich selbst. Ist auch notwendig. Ich sage euch, warum. So, der redet Geheimnisse zu Gott. Kein Mensch versteht es, außer Gott. Wir haben mal evangelisiert bei uns in Braunschweig in der Bruchstraße. Das ist das Prostituiertenviertel. Und ich habe echt Angst gehabt. Junger Mann, nicht verheiratet. Oh, wie wird das sein? Ne? So, wenn ich da diese halbnackten Frauen im Fenster sehe, macht mich das an, macht mich das nicht an, oh Herr, hilf mir. Und ich gebete, oh bitte, hilf mir, Jesus, bitte hilf mir, dass ich hier alle durchkomme. Und dann dadurch mit unserer ganzen Gruppe. Wir hatten Traktate dabei, wir hatten Kekse dabei, haben die an die Schaufenster da, der Mädchen da, mit ihren offenen Dekolletés gegeben und hatten super Gespräche. Das ist bei uns so eine Straße, ein abgeschlossenes Viertel. Und am Ende der Straße stehe ich fest, ich bete ganz leise in Zungen. So, Gott hat mich da durchgetragen. Der hat mir geholfen, durch seinen Geist Dinge überhaupt erstmal bewerkstelligen zu können. Und so möchte Gott uns durch seinen Geist bevollmächtigen, für ihn da zu sein, egal wo wir sind. Und wie gesagt, wir hatten letzten Sonntag dieses Fest und da hat man auch ein Zelt aufgestellt. Das Zelt der Begegnung, hat er das genannt. Das kommt beim Fest der ersten Weizenernte auch vor, das Zelt der Begegnung. Es sind alles, ich würde das gerne überall teachen, aber das ist so viel, ihr müsst echt mal in der Bibel lesen. So, okay, ihr lest ja in der Bibel, Entschuldigung, aber ihr müsst wissen, was das alles bedeutet, damit ihr überhaupt begreift, wer Jesus ist. So, die Hütte der Begegnung, das kommt aus 2. Mose 33, Vers 7. Mose aber nahm die Hütte und schlug sie draußen auf, fern vom Lager. Warum? Er hat die Tafeln empfangen, das Volk hat da dieses goldene Kalb gemacht. Mose war sauer und Gott hat gesagt, hier geh raus aus der Mitte, mach deine Hütte und dort will ich dir begegnen. Die Hütte der Begegnung. Und dann heißt es, fern vom Lager. Und er hieß sie eine Hütte der Zusammenkunft. Und wer den Herrn fragen wollte, musste vor das Lager hinaus zur Hütte der Zusammenkunft gehen. Und wenn Mose zu der Hütte hinausging, dann so stand das Volk auf und jedermann blieb stehen unter der Tür des Zeltes und sah Mose nach, bis er in die Hütte hineinging. Ich bin froh, dass die Bibel sagt, dass wir einen neuen Bund haben, dass wir nicht mehr Priester brauchen, die uns sagen, wo es lang geht. Die Bibel sagt sogar in einer der Propheten, wenn Gott seinen Geist ausgießt, dann wird jeder, der eine Bruder nicht mehr dem anderen sagen, erkenne den Herrn, sondern jeder wird den Herrn erkennen. Wir haben ein hohepriesterliches Amt. Jeder von uns hat ein hohepriesterliches Amt. Und dann ging er in die Hütte hinein. Und wenn Mose in die Hütte hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand in der Tür der Hütte und Gott redete mit Mose. Das müsst ihr euch vorstellen. 300, 500.000 Leute, Mose lässt die Hütte zusammenkommt, etwas außerhalb des Lagers. Das ist wie Kloster Zellerfeld in diese kleine Gemeinde hier. So draußen ist das ganze Volk und ihr seid hier. Und dann plötzlich kommt die Herrlichkeit des Herrn. So empfinden wir manchmal Gemeinde. Hier ist der heilige Ort. Hier treffen wir uns. Hier ist Jesus komprimiert. Wir sind, wo zwei oder drei zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. So, hier findet die Begegnung Gottes statt. So denken wir manchmal. Ich denke manchmal so. Und viele Christen denken so, ich gehe am Sonntag im Gottesdienst, das ist der Höhepunkt meines geistlichen Seins. Hier erfahre ich Gott. Und dann sind sie manchmal glücklich, wenn sie Gott hier erfahren. Manchmal sind sie auch frustriert, wenn es nicht so läuft, wie sie sich das erwartet haben, so wie ich in der Flambacher. So. Und wenn alles Volk in der Wolkensäule in der Tür stehen sah, so standen sie alle auf und verneigten sich, ein jeder in der Tür seines Zeltes. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Das hat mich total fasziniert. Jesus sagt das ja auch an einer Stelle, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und vollkommen werde. Es geht darum, dass Jesus seine Freude in uns bleibt und vollkommen wird. Jesus hat überhaupt kein Interesse an dem alles, was wir für ihn leisten. Jesus will, dass es unserer Seele gut geht. Unserer Seele gut geht. Dass unsere Seele ist wie ein wasserreicher Garten und der überspringt an andere, damit andere, mit denen wir zusammenkommen, auch davon profitieren können. Und ich bin dann reingegangen in dieses Zelt in der Gemeinde, habe mir meine Schuhe ausgezogen, gesagt, okay, das ist jetzt ein heiliger Ort hier, ich lege mich mal hin hier. So, ich demütige mich vor Gott, wie die Priester das machen, die sich vor Gott hinlegen. Und während ich lag, das war eine ganz schön lange Zeit, habe ich den Eindruck gehabt, dass Gott zu mir sagt, dein Haus soll eine Hütte der Begegnung werden. Ich will dich bei dir zu Hause begegnen. Sollst du die Hütte der Begegnung haben? Bei dir privat soll das sein, wonach du dich sehnst, deine Begegnung mit mir. Und er hat mir was gezeigt, das war der Sonntagmorgen. Und ich bin absoluter Tatort-Fan. So, genau. Also, wenn Tatort läuft, müssen alle still sein. Keiner darf anrufen. So, dann ist absolute Ruhe und ich verpasse so gut wie keinen Tatort. So, und ich habe den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, ich soll heute Abend mal auf den Tatort verzichten. Und mal in die Stille gehen. In mein Kämmerlein zu Hause. Oh, ich dachte, man muss das wirklich sagen. So, vielleicht könnt ihr das nicht verstehen, aber einen Tatort aufzugeben bedeutet für mich einiges. Und ich bin dann nach Hause gegangen, habe da lange drüber nachgedacht und habe dann den Abend den Tatort ausfallen lassen und bin zu Hause in meinem Büro, da wo ich mein Büro zu Hause habe, auf die Knie gegangen, Gott gesucht. Und das hat überhaupt keinen Verlust der Tat. Es war einfach schön, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und am nächsten Morgen saß ich auf meiner Veranda und habe mir ernsthaft Gedanken gemacht, wie Gott wirklich ist. Ich musste an die ganzen Opfer denken im Alten Testament. An das, was Leute tun mussten, um Gott zu begegnen. Hier, wenn du da was falsch gemacht hast, da ein Opfer. Und immer Blut, immer. Und ich habe gesagt, Gott, wie bist du eigentlich wirklich? Ganz ehrlich habe ich gesagt, Gott, wie bist du? So in Gedanken. In dem Augenblick habe ich eine totale Freude gekriegt und total übersprudelnd in neuen Sprachen gebetet. Und dann diesen Vers hier, das habe ich zu euch geredet, dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Und ich habe gesagt, das ist es. Es geht darum, dass ich persönlich Jesus begegne, an dem Platz, wo ich bin, in meiner Hütte der Begegnung. Das ist da, wo du bist, egal wo das ist. Kann die Hütte der Begegnung sein. Das kann bei dir auf der Arbeitsstelle sein, das kann bei dir zu Hause sein, das kann bei deinen Freunden sein. Da, wo wir sind, ist Reich Gottes. Und Reich Gottes kommt immer von innen nach außen. Wir erwarten immer so was Sichtbares, aber Jesus lebt in uns. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, in dem bleibe ich und er in mir. Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Mich hat herzlich verlangt, mit euch das Mahl zu halten. So, es geht um Jesus in uns und wo wir ihm begegnen, nämlich da, wo wir sind. Mich hat das nochmal ein bisschen revolutioniert.
nochmal darüber nachzudenken, ob mein Zuhause, wo ich lebe, mit meiner Familie zusammen, ob da alle Dinge so koscher sind, dass es wirklich eine Hütte der Begegnung ist, ne? Und ob ich da nicht einige Sachen mal vielleicht entfernen sollte, langfristig gesehen, ne? Wie zum Beispiel Dinge, die mich anmachen oder wo ich mich auch meiner Familie gegenüber manchmal ein bisschen grummelig bin, ne? Aber da habe ich die Zusage und haben wir alle die Zusage, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Wir sind wie Edelsteine. Und selbst wenn wir uns mit Erde, mit Menschlichkeit manchmal bedecken, im Positiven wie im Negativen, kommt Jesus, nimmt ein Tuch, packt den Schmutz wieder weg und putzt uns blank. Und das macht unser christliches Leben aus. Und das wünsche ich mir für euch hier in Clausthal. Dass dem Berg der Verklärung, dass diese Hütte hier oben für euch das Zelt der Zusammenkunft ist, damit andere es sehen und euer privates Leben ebenso die Hütte der Begegnung ist, wo Jesus euch im Alltag begegnet und ihr mit Jesus Gemeinschaft habt und andere erkennen und sagen, irgendwas ist anders bei dem, was ist denn anders bei dir? Ich liebe das, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme über den Glauben und am liebsten, wenn es nicht aufgesetzt ist, hey, darf ich dir mal was von Jesus erzählen, ich habe einen Traktor. Das war es. Sondern wenn sich ein Gespräch entwickelt, die Leute fragen, ja, was machst du denn so? Ich habe es leicht, ich kann sagen, ich bin Pastor. Wie Pastor? Und dann kommst du ins Gespräch. Aber wir können alle ins Gespräch kommen, dass unser Leben fließt. Ich denke, wir gehen jetzt in Richtung Abendmahl. So, wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Und wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Wer euch sieht, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wer euch hört, hört mich. In der Zusammenfassung würde ich sagen, wer uns sieht und hört, sollte Jesus sehen und Gott hören. Und umgekehrt, Gott sehen und Jesus hören. Unser Leben ist ein Tempel, eine Hütte der Begegnung. Innerhalb der Hütte der Begegnung und außerhalb der Hütte der Begegnung. Amen.